Guten Morgen. Der Herr gebe euch viel Gnade jetzt für die Predigt. Wir kommen heute zu der letzten Predigt in unserer Reihe über verschiedene Themen, zentrale Themen in unserer Gemeindeordnung. Wir haben tolle Predigten gehabt über Mitarbeit und Finanzen. Ich weiß aber nicht, ob die Gemeinde jetzt mehr Mitarbeiter und mehr Finanzen hat nach diesen Predigten. Wir haben tolle Predigten gehabt über Taufe und Mitgliedschaft. Ich weiß aber nicht, ob du schon drauf und dran bist, dich zur Taufe anzumelden und dich zu bemühen, Mitglied zu werden. Vielleicht hast du dir gedacht, na, ich warte noch auf diese eine letzte Predigt zum Thema Gemeindedisziplin. Super. Ich würde auch nie in einer Gemeinde dabei sein, wo keine Gemeindedisziplin geübt wird. Und ich hoffe, dass du nach dieser Predigt sagst, wow, wie wichtig ist es, in der Gemeinde zu sein. Beim Thema Gemeindedisziplin, da geht es um die Frage, was passiert in der Gemeinde, wenn jemand sich beharrlich und ohne Anzeichen von Reue dauernd selbst ins Knie schießt. Wie reagiert ihr, wenn jemand dauernd mit dem Kopf gegen die Wand rennt, sich und andere schädigt, sich und andere vergiftet, verbrennt, zerbricht? Was ist dann los? Unser Herr Jesus hat dazu Klartext gesprochen im Matthäusevangelium, Kapitel 18. Und es fängt heute, unser Text heute fängt in Vers 15 mit diesem Satz an. Wenn aber dein Bruder sündigt. Was ist denn damit gemeint? Das ganze Kapitel 18, wenn du das mal aufschlagst, dann siehst du das. Das ganze Kapitel 18 handelt von den Beziehungen in der Gemeinde. Überfliegen wir das kurz miteinander. Nur Umkehr und Demut bringen einen Menschen in das Königreich der Himmel. Diesem Thema fängt Kapitel 18 an. Und die Jünger sehnen sich danach. Okay, sie wollen auch groß sein, aber sie sehnen sich danach, unter Gottes guter Herrschaft zu leben. Gott ist gut, Gott ist liebevoll, Gott ist gnädig, Gott ist gerecht. Er ist heilig, er ist geduldig. Gott ist das Leben, Gott ist Liebe. In Gottes Königreich wartet unendliche Liebe auf dich. Das ist die Erfüllung und das Ziel für jeden Menschen. Das zu verfehlen, ist die Hölle. Das zu erreichen, ist der Himmel. Und die schreckliche Gefahr ist jetzt, dass du und ich jemandem auf dem Weg dorthin, in dieses Königreich, ein Bein stellen, sodass er hinfällt. Das ist eine schreckliche Gefahr und Jesus ist da überdeutlich, wie schrecklich das ist. Vers 6, da sagt er, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe uns, wenn wir jemanden dazu bringen, auf Gott zu pfeifen. Und wehe uns auch, wenn wir selbst damit anfangen. Sagt Jesus in den Versen 8 bis 9. Da sagt er, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen und mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Also Jesus macht da überdeutlich klar, Sünde ist furchtbar. Sie reißt dir dein Herz raus. Das echte Leben ist bei Jesus. Alles andere ist Rost, Schimmel, Fälschung, ein trojanisches Pferd. Wehe uns, wenn wir jemanden anderen dazu bringen oder selbst anfangen, auf Gott zu pfeifen. Wie geht's weiter in Kapitel 18. Wer sich Gottes Herrschaft unterstellt, den hat Jesus schrecklich lieb. Für den gibt er alles. Und wenn du da anfängst, dich oder andere wieder von Gott loszureißen, wie kommt es wohl bei Jesus an? Siehst du da in Kapitel 18, er wird dir nachgehen, wie ein Hirte einem verlorenen Schaf nachgeht. Okay, aber wie macht er denn das konkret? Und jetzt sind wir da in Vers 15 angekommen. So schaut das konkret aus. Wenn dein Bruder sündigt, also wenn jemand, der sich so wie du zu Gottes Königreich zählt, wenn der so eine schreckliche, tödliche Gefahr für sich und andere bringt, wie Jesus das gerade beschrieben hat, wie geht's dann weiter? Wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das Erste ist also, geh hin. Es gibt da kein Wegschauen. Sonst landet der noch mit einem Mühlstein um den Hals im Meer. Das will ich natürlich nicht. Und nur, dass es nochmal klar ist, es geht um das, was ich gerade beschrieben habe, um diese furchtbare Gefahr. Es geht nicht um einen Kleidungsstil oder sonstige Nebensächlichkeiten, sondern es geht um Sünde, beharrlich auf Gott pfeifen. Und was sagt Jesus? Geh hin, geh gleich hin und rede mit ihm, nicht über ihn. Das heißt, kein Getuschel und kein Getratsche. Hier steht eben nicht, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und sage es dem Gebetskreis. Es ist auch nicht zuerst die Aufgabe der Ältesten, also der Leiter in der Gemeinde. Hier steht eben nicht, geh hin und sage es der Gemeindeleitung. Nein, geh selbst hin. Geh allein. Das ist das Erste. Das ist die Aufgabe aller Kinder Gottes. Das gehört zu deinen Aufgaben als Priesterin und als Priester Gottes. Wir glauben ja an das allgemeine Priestertum, als gute Protestanten. Ja. Jedes Gemeindemitglied hat eben diese Verantwortung. Keiner kann sagen, ja, wer ist denn mein Bruder? Oder soll ich meines Bruders Hüter sein? Wir alle sind da gefordert. Und es ist super, wenn wir so miteinander umgehen. Ich glaube, das braucht auch Mut, aber es ist super, wenn wir so miteinander umgehen. Warum? Ja, schau auf das Ziel. Das Ziel ist, gewinne ihn. Das Ziel ist eben nicht, Dampf abzulassen, sondern das Ziel ist, diesen Menschen zur Vernunft zu bringen. Es geht manchmal nicht gleich. Deswegen beschreibt Jesus da so verschiedene Stufen. Und die nächste Stufe sehen wir in Vers 16. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus Zweier- oder Dreierzeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Also geh hin mit anderen gemeinsam. Nimm aber keine Leute, die über ihn dann drüber fahren werden, sondern nimm weise und erfahrene Vertrauenspersonen, die vielleicht sogar dir dann etwas über dich sagen, nicht nur über den. Und da ist die richtige Einstellung so wichtig. Paulus beschreibt sie da in Galater 6, Vers 1. Da sagt er, Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom richtigen Weg abkommt, dann sollt ihr, die von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. John Lennox hat einmal diese Geschichte aus Irland erzählt. Da sind zwei Männer unterwegs gewesen zu einem Mann aus ihrer Gemeinde, der etwas furchtbar Falsches gemacht hat. Und wie sie so hingehen, sagt der Ältere zum Jüngeren, du Paddy, das ist schon etwas Schreckliches, was der gemacht hat, oder? Und der Paddy, der Jüngere, sagt, ja, furchtbar, furchtbar. Und sie gehen schweigend weiter. Und nach einer Zeit sagt der Ältere wieder, du Paddy, glaubst du, das ist möglich, dass die Möglichkeit besteht, dass du irgendwann mal so etwas tun könntest? Und Paddy sagt gleich, na, niemals, nein, 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 das ist unmöglich. Und dann sagt der Ältere zu ihm, du Paddy, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt umkehrst und heimgehst und ich mache den Besuch allein. Es geht eben nicht nur um das Was, sondern es geht auch um das Wie der Gemeindedisziplin. Also nimm weise Menschen mit, die wissen, dass wir alle fallen können. Oder wie es der Theologe John Owen mal gesagt hat, dass das Fleisch erst stirbt, wenn das Fleisch stirbt. Das ist der zweite Punkt gewesen. Gewinne ihn. Geh hin und gewinne ihn. Da gibt es noch eine dritte Stufe, falls er wieder nicht hört. Und dann folgt der Gemeindeausschluss, wenn das alles nicht funktioniert. Wenn das nicht und nichts genutzt hat. Dann wird die ganze Gemeinde verständigt. Und wenn dann auch keine Umkehr stattfindet, was ist dann das letzte Mittel, das Jesus uns in die Hand gibt? Der letzte Warnschuss. Er sagt da in Vers 17, wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Also wenn ein Christ nicht und nicht umkehrt von seinen verkehrten Wegen, dann ändert sich da was Dramatisches. Das sieht man direkt in diesem Text. Schau dir mal an. In Vers 15, um wen geht's da? Wie wird da der Betroffene beschrieben in Vers 15? Ein Bruder, genau. Und da in 17, da ist nicht mehr von einem Bruder die Rede. Hier sagt die Gemeinde, wir behandeln dich nicht mehr als Bruder, sondern wir behandeln dich jetzt wie einen Zöllner und einen Heiden. Das ist eindeutig ein Gemeindeausschluss. Jetzt haben wir natürlich viele Fragen zu dem Thema Gemeindeausschluss. Die erste Frage, die uns da wahrscheinlich in den Kopf kommt, in den Sinn kommt, ist, was bringt das überhaupt? Und manche denken, wir sollten das nie machen, denn es hat in der Vergangenheit unserer Gemeinde nichts gebracht und viel Leid verursacht. Denken manche, also das kann ich so nicht beurteilen, ich war ja nicht dabei. Wir Älteste denken darüber anders. Jesus hat uns das geboten. Und das bedeutet, dass es etwas Gutes sein muss. Oder würde dein Herr, der für dich alles gegeben hat, etwas vorschreiben, was schlecht ist? Sicher nicht. Es muss also etwas Gutes daran sein. Was? Einmal für den Betroffenen selbst. Er kriegt einen letzten Warnschuss. Es ist so wie mit dem Bussard, der auf einer, im Winter auf einer Eisscholle im Fluss einen Kadaver entdeckt hat und sich auf die Eisscholle aufs Eis setzt und genüsslich frisst. Der Wasserfall kommt näher, aber es macht nichts. Er kann ja jederzeit wegfliegen. Er frisst weiter. Und dann ist der Wasserfall da und er breitet seine Schwingen aus und seine Füße sind festgefroren und er stürzt über den Wasserfall hinab in die Tiefen des Meeres und das ewige Feuer. Gemeindeausschluss ist ein letzter Warnschuss, hoffentlich früh genug. Flieg jetzt endlich los! Und so sieht man das zum Beispiel auch im 1. Korintherbrief, wo in Kapitel 5 ein konkretes Beispiel für einen Gemeindeausschluss beschrieben wird. Und das Ziel ist eben auch hier, dass der Geist des Menschen, um den es da geht, dass der gerettet wird am Tage des Herrn. Das Ziel ist immer, ihn zu gewinnen, ihm etwas Positives zu tun. Und es ist auch der Ziel bei diesem letzten Mittel, das Jesus uns gibt, bei diesem Gemeindeausschluss. Überlegen wir auch kurz, was ist, wenn wir das nicht mehr tun. Überlegen wir kurz, was Gott wohl mit einer Gemeinde tun wird, die Gemeindeausschlüsse nicht mehr vollzieht, wenn sie notwendig sind und unausweichlich sind. Was wird der Herr wohl mit einer Gemeinde machen, die sagt, wir sehen deine Sünde, wir sehen, dass keine Reue und keine Umkehr bei dir ist, aber wir betrachten dich weiterhin als unseren Bruder und wir geben es dir schwarz auf weiß mit dem Gemeindeausweis. Gott hasst Heuchelei, aber die Gemeinde heuchelt. Gott hasst Sünde. Aber die Gemeinde sagt, Sünde ist egal. Gott wird von Christen oft Herr genannt, aber die Gemeinde sagt, nein, Herr, zu dieser Anweisung in Matthäus 18, Vers 17. Was wird der Herr mit dieser Gemeinde wohl machen? Wir wissen, wie furchtbar entschlossen er ist und wie unendlich wichtig ihm die Gemeinde ist. Was wird er tun? Wird er nicht anfangen, diese Gemeinde zu züchtigen? Wird er nicht wie in Offenbarung 2, Vers 16 zu dieser Gemeinde jetzt sagen, tue jetzt Buße? Was bringt es, Gemeindedisziplin zu üben? Vielleicht ist es für diese Gemeinde überlebensnotwendig. Denn es führt zum Beispiel dazu, dass die Gemeinde nicht vom Sauerteig der Bosheit durchsäuert wird, wie Paulus in 1. Korinther 5, Vers 8 warnt. Es führt dazu, dass die Gemeinde nicht zu Irrlehre verführt wird und gespalten wird, Titus 3, 10 bis 11. Es führt dazu, dass Gott in der Gemeinde nicht gelästert wird, 1. Timotheus 1, Vers 20. Es führt dazu, dass die Gläubigen mit Gottesfurcht erfüllt werden, 1. Timotheus 5, Vers 20 und Apostelgeschichte 5, Vers 11. Und es macht ganz eindeutig klar, es gibt einen Unterschied zwischen der Gemeinde und der Welt. Und es bedeutet etwas, Christ zu sein. Wenn ein Gläubiger sich durch sein Verhalten von der Gemeinde losreißt, dann schadet es ihm. Er genießt nicht länger den Schutz der christlichen Gemeinschaft. Die Gemeinde ist wie eine Insel des Lebens in Christus, umgeben von einer See des Todes. Es gibt tatsächlich einen Riesenunterschied, ob du zur Gemeinde gehörst oder nicht. Und das alles bringt es, Gemeindedisziplin zu üben. Aber wisst ihr, wir brauchen diese pragmatischen Argumente nicht, um dem Herrn zu gehorchen. Ja, Jesus spricht Klartext und er ist unser Herr. Und er sagt es so klar, das steht sogar in diesem Buch drinnen, das manche von euch jetzt eben gelesen haben. Auf Seite 123 steht da, wir müssen ganz klare Grenzen setzen bei Menschen, die nicht bereit sind, Buße zu tun. So lehrt es auch die Schrift. Es ist ganz klar, was Jesus will. Wir müssen nicht lange überlegen, warum das gut ist. Weitere Fragen. Wer hat denn eigentlich die Autorität für einen Gemeindeausschluss? Die Gemeinde. Das sage ich jetzt nicht nur, weil das in unserer Gemeindeordnung so drinnen steht. Jesus spricht hier die Gemeinde an. In Matthäus 18. Und Paulus tut es auch in 1. Korinther 5. Da steht zum Beispiel, es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das wird Gott tun. Aber für das, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr die Verantwortung. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte, heißt es schon bei Mose. Da könnte man jetzt lang drüber reden, über diesen Bezug zu Mose. Da steckt viel drin. Aber der Punkt ist jetzt eben, dass Paulus die ganze Gemeinde anspricht. Also wer vollzieht den Gemeindeausschluss? Machen das die Ältesten allein? Nein, die Gemeinde. Die Gemeinde hat diese Autorität zu binden und zu lösen. Das folgt in den Versen dann. Und das heißt, dass sie auf biblischer Grundlage ein Urteil zu fällen vermag. Die Autorität hat die Gemeinde vom Himmel. Und das zeigen die Verse 18 bis 20, auf die gehen wir jetzt aber nicht näher ein. Also wer hat die Autorität für einen Gemeindeausschluss? Die Gemeinde. Jetzt ganz wesentlich, wie geht man dann mit Zöllnern und Heiden um? Für die Jünger, zu denen Jesus diese Worte ja sagt, waren Zöllner und Heiden die allerschlimmsten Hunde. Die haben nämlich ganz offensichtlich auf Gott gepfiffen. Aber die Jünger haben ja von Jesus gelernt, dass Gott sogar Heiden und Zöllner liebt. Jesus ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Jesus ist zu den Heiden und Zöllnern gegangen und er hat ihnen die frohe Botschaft gebracht. Er hat ihnen aber nicht gesagt, dass eh alles okay ist. Er hat ihnen nie diesen Eindruck vermittelt. Nein, er hat ihre Probleme angesprochen und eine Lösung angeboten. Und das ist genau unsere Einstellung. Wer aus der Gemeinde ausgeschlossen ist, muss damit rechnen, dass wir für ihn beten oder für sie. Dass wir versuchen, ihn oder sie mit dem Evangelium zu erreichen. So wie bei jedem Heiden. Und wer aus der Gemeinde ausgeschlossen ist, der darf ja auch zum Gottesdienst kommen. Andere Heiden sind ja auch da. Ja, aber er darf nicht erwarten, dass sein Gottesdienst Gott Ehre bringt oder dass Gott ihn da jetzt segnet und mit Wohlwollen auf ihn blickt, solange er nicht umkehrt. Und für jeden gilt das, was Jesus über den verlorenen Sohn gesagt hat. Der verlorene Sohn verlässt den Schutz des Vaterhauses und es reißt ihn richtig rein. Ja, aber beim tief ärgsten Schweinekram erkennt er, dass er umkehren muss. Und wie er dann umkehrt und zum Vater zurückkommt, da steht Gott mit offenen Armen da. Und die ganze Gemeinde auch. Das macht Jesus auch dann in Kapitel 18 mit dem folgenden Gleichnis über den unbarmherzigen Knecht deutlich. Christen vergeben. Und nicht siebenmal, wie Petrus das denkt, siebenmal vergeben und dann ist es aus. Jesus sagt, nein. Wer ehrlich Vergebung will, dem vergebe ich 70 mal 7 mal, also hör auf zu zählen. Und wer die Vergebung Gottes nicht weitergibt, der betrübt seine Brüder, Kapitel 18, Vers 31, und bei dem ist die Vergebung Gottes wohl auch gar nicht angekommen. Also, es gibt Vergebung für alles, für alle, die Vergebung suchen. Alle sind im Königreich Gottes willkommen. Alle, die Gott als ihren König akzeptieren. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, vielleicht wartest du noch auf diese eine Predigt, bevor du endlich Mitglied wirst. Solange der Donat, der Wolfgang, der Timo und ich hier in der Gemeinde als Älteste berufen sind, werden wir in der Gemeinde danach halten, handeln. Wir haben als Brüder und Schwestern Verantwortung füreinander. Ich könnte nie Mitglied in einer Gemeinde sein, die aufhört, diese Verantwortung wahrzunehmen. Denn ich brauche, so wie wir alle, Hilfe. Wir sind alle unvollkommen, unfertig. Wir brauchen immer wieder diese Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Wir sind alle eine Baustelle. Deswegen fällt es uns jetzt so leicht zu sagen, wir brauchen Gemeindisziplin und wir sehen das positiv. Geben leicht zu, dass wir Veränderung, Hilfe und Korrektur brauchen. Werden wir so eine Gemeinde sein? Es ist eine Gemeinde, die dich nicht vor die Hunde gehen lässt, wenn du dir dauernd ins Knie schießt. Die sich bemühen wird, dass du keinen Mühlstein umgehängt kriegst. Und die dir nachgeht, wenn du dich verirrst. Vielleicht ist dir heute jemand eingefallen. Geh hin. Gewinne ihn. Vielleicht bin das ich. Komm zu mir. Ich brauche das. Brauch vielleicht deine Hilfe. Aber vielleicht ist es wer anderer. Geh hin. Bitte Gott um Hilfe. Denk daran, dass das wie so sehr wichtig ist, wie das, dass du das tust. Aber geh hin und gewinne ihn. Aber vielleicht ist dir auch heute klar geworden, dass du selber Vergebung brauchst. Vielleicht, weil du so lieblos bist. Oder vielleicht, weil du lieber wegschaust. Oder vielleicht, weil du schnell über jemanden redest, anstatt mit ihm oder mit ihr zu reden. Oder vielleicht, weil du in der Gefahr bist, festzufrieren und ins Meer zu stürzen. Hol dir Hilfe. Bitte Gott um Vergebung und um Kraft für Veränderung. Und wenn du in irgendwas drinsteckst, wo du das Gefühl hast, ich komme da nicht mehr allein heraus, dann bitte, bitte, hol dir Hilfe. Wir als Gemeinde sind verpflichtet, alles zu tun, was wir können, um einem Bruder, um einer Schwester rauszuhelfen. Suche Hilfe. Und denk immer daran, es gibt einen, der dich nicht in Ruhe lassen wird, der dich nicht abschreibt, zu dem du immer kommen kannst, der alles vergibt, wenn du die Vergebung suchst, der dein guter König ist. Unterstell dich neu seiner Herrschaft. Sag zu Jesus, ja, Herr. Beten wir miteinander. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so eindringlich warnst davor, uns von dir loszureißen und einer Lüge nachzulaufen, die uns kaputt machen wird. Und dass du uns so dringend davor warnst, andere dazu zu verführen, dasselbe zu tun. Herr, wir danken dir dafür, dass du alles gegeben hast, damit wir frei werden davon, damit wir leben, damit unser Leben dir Ehre macht. Herr, das hat dich alles gekostet. Du bist ans Kreuz gegangen dafür. Gott musste sterben, so schrecklich war das. Herr, wir danken dir. Danke, dass es für alles Vergebung gibt. Danke, dass du uns nicht allein gelassen hast. Danke, dass du uns auch einander geschenkt hast, damit wir uns helfen. Herr, ich bitte dich für uns, dass wir diese Gemeinde sind, die ich beschrieben habe. Hilf uns, dass wir nicht wegschauen. Hilf uns, dass wir weise werden, wie wir die Dinge ansprechen. Hilf uns, dass wir einander helfen, ja, deinen Willen zu tun. Herr, und für alle, die in etwas drinnen stecken, wo sie das Gefühl haben, sie kommen nie wieder selbst raus. Herr, gib ihnen heute jetzt diesen letzten Impuls, den sie brauchen, bis sie sich jemandem anvertrauen, der ihnen hilft. Herr, danke, dass du uns nicht allein lässt. Amen.